sowas zwingt dann halt auch die Mannschaft, von den Spielern angeführt zu werden, wenn es Sinn macht. Also weil die Spielerinnen zusammen trainieren mussten und natürlich waren auch Assistenztrainer da, aber es ist einfach eine ganz andere Umgebung, die viel mehr Zusammenhalt fordert und auch irgendwie zusammenschweißt, wenn man dann das zusammen erlebt, dass man in der Halle trainiert ohne Wände und so heiß und diese ganzen Erfahrungen, das schweißt schon zusammen und ich glaube auch, dass die dadurch stärker geworden sind.
Paris, Paris, wir fahren nach Paris. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei Big Postgame, präsentiert von Tipico Sportwetten. Paris ist heute das Thema, Belém, Mallorca, alles mit dabei, genauso wie Robert. Grüße dich.
Stucky, grüß dich. Ja, ich bin weder auf Mallorca, noch in Brasilien, noch in Paris, sondern in München. Aber ich glaube, wir haben eine Außenstelle, die aktuell auf Mallorca weilt.
So ist es. Rupert? Rupert? Ja, ihr hört's, er ist nicht da. Er ist aktuell auf Mallorca. Er ist mit dem FC St. Pauli im Trainingslager. Übrigens ein sehr kurioser Grund. Im Norddeutschland soll es gerade keine gut bespielbaren Fußballplätze geben. Und da der FC St. Pauli gerade so schönen Fußball spielt und das auf solchen Ackerplätzen nicht kann, ist man zum Kurztrainingslager nach Mallorca aufgebrochen. Inklusive Rupert Fabeck, dem Reporter fürs Abendblatt beim FC St. Pauli. Wir vermissen ihn schmerzlich, aber ihr werdet ihn in dieser Woche vermutlich noch hören. Solltet ihr unseren Podcast gut finden, dann gebt uns sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer schreiben, wie ihr das kennt, an podcast@big-basketball.de oder natürlich direkt an unsere Social-Media-Profile. Wir antworten da jederzeit auf alles und treten sehr gerne mit euch in den Dialog. Viele von euch nutzen das immer mehr. Das freut mich und uns persönlich ganz, ganz arg. Das ist eine super Sache, wenn wir da in den Dialog kommen. Da müsst ihr uns nicht immer nur hören, sondern könnt uns auch mal was erzählen. So, das also dazu. Rupert nicht da, haben wir bereits eingeordnet. Der ist auf Mallorca, wo sich ein paar unserer Nationalspielerinnen in ihren Fieberträumen, glaube ich, auch letzte Nacht befunden haben. In ihren Feierträumen, vielleicht können wir es so eher nennen, die sie sich redlich verdient haben, Robert.
Ja, wenn man den Social-Media-Postings Glauben schenken darf, dann glaube ich, soll es schon nach Mallorca gehen. Das war ja schon ein emotionales Olympic Qualifying Tournament, das die Ladies da geliefert haben mit einem guten Auftaktspiel, dann eine Klatsche zwischendurch und dann hatten sie am Ende so ein Dual-Dial-Spiel wirklich vor der Brust gegen die Gastgeber, gegen Brasilien. Also alles drin, am Schluss haben sie es gewuppt mit 2 Siegen aus diesen 3 Spielen. Ja, qualifiziert für Olympia, erstmals in der Geschichte. Männer und Frauen, ich glaube für die Frauen ist es generell das erste Mal, dass sie dabei sind. Ja, ein unfassbarer Erfolg und das zeigt einfach, ja, diese Entwicklung des Basketballs in Deutschland geht in die richtige Richtung und ja, umso schöner, dass wir jetzt beide Teams, die Männer und die Frauen, in diesem Sommer in Paris am Start haben.
Das wird gleich noch größeres Thema sein, dazu haben wir auch einen Gast bei uns in der Sendung, auf den ich mich schon sehr freue, das werdet ihr gleich im Big Spotlight hören, dass wir heute einen Ticken nach vorne ziehen, eben wegen der Aktualität in der Nacht von Sonntag auf Montag, das Ganze erst geschehen, 0 Uhr Tip-Off gewesen, ich habe es angeguckt während des Super Bowls, habe ich mir das Ganze gegönnt, es waren 2 Nailbiter, beide sind gut geendet, wobei es mir beim Super Bowl eigentlich egal war. Da ist es nur spektakulär geendet. Später werden wir dann noch natürlich über den BBL-Spieltag sprechen und jetzt schon mal der Hinweis, dass wir in dieser Woche noch eine Sonderfolge für euch haben, ebenfalls mit einem Gast, in der wir dann vorausblicken auf das Siegmund Top 4 in München. Da wird es dann also alle Insights geben zu den Duellen, auf was ihr euch konzentrieren müsst, wo ihr genau hingucken müsst, auf was es da im Speziellen dann ankommt. Das also im Laufe der Woche noch als Sonderfolge. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird dann höchstwahrscheinlich am Donnerstag, allerspätestens aber am Freitag erscheinen, dass ihr dann da auf dem allerneuesten und frischesten Stand seid. Wir befinden uns ja zwischen 2 BBL-Spieltagen. Der eine war jetzt Freitag bis Sonntag. Der nächste ist dann Dienstag, Mittwoch und dann geht's rüber ins Top 4. Also es ist super eng und super dicht und deswegen haben wir uns dazu entschieden, erstmal der Frauennationalmannschaft den Vorrang zu geben, eben in diesem Turnier, vorolympisches Qualifikationsturnier. Wir haben das ja vergangene Woche mit der Kapitänin, mit Svenja Brunkhorst hier schon besprochen. Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört gerne nochmal in die Folge rein. Sucht euch da das Kapitel aus mit Svenja Brunkhorst. Es lohnt sich auf jeden Fall, um da Insights aus dem Teamhotel zu bekommen. Und wir sprechen jetzt über das Ergebnis, das es am Schluss dort gab. Robert, das waren, du hast es schon gesagt, ein nervenaufreibendes Spiel zum Start. Eine Klatsche gegen Australien, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man sich zurückgezogen hat, dass man gesagt hat, okay, dieses Spiel ist allerhöchstwahrscheinlich nicht zu gewinnen. Und wenn wir sowieso Back-to-Back spielen, Samstag, Sonntag, dann wollen wir den Fokus auf dieses Spiel gegen Brasilien legen. Denn wenn das gewonnen wird oder, wie man dann später erfahren hat, mit maximal 6 Punkten verloren wird, dann ist man weiter, dann ist man bei Olympia.
Ja, genau so war es. Es war ja wirklich dramatisch auch von der Ausgangslage, weil man eben bis zum Spiel vor der deutschen Mannschaft gar nicht wusste, wie das Szenario ist. Muss man gewinnen? Kann man sich eine knappe Niederlage leisten? Und es war dann so, dass die Australierinnen hauchdünn gegen Serbien gewonnen haben, 75-73. Und damit stand fest, dass Deutschland in das Spiel gegen Brasilien quasi mit einem Vorsprung von 6 Punkten geht. Man hat quasi bei +6 fiktiv begonnen. Und ja, am Schluss hat man es gewuppt. Man hat sogar noch versucht, krampfhaft die Verlängerung zu vermeiden, eben um dann vielleicht sogar lieber eine knappe Niederlage in Kauf zu nehmen. Auch eine skurrile Situation, die man nicht so häufig hat im Basketball. Ja, am Schluss hat man es gewonnen. Umso besser, 2 Siege, verdient, das Olympia-Ticket gelöst.
Und wir wollen deswegen jetzt im Big Spotlight mit euch eine Spielerin der Frauennationalmannschaft beleuchten, die nicht mitgespielt hat. Hier ist für euch erstmal
das Big Spotlight.
Also das Big Spotlight und zu Gast ist bei uns Emily Bessoir. Und wer das ist, für die, die es noch nicht wissen, ihr solltet das wissen, das erfahrt ihr dann jetzt. Also viel Spaß mit dem Interview mit Emily Bessoir live aus L.A. Emily Bessoir, Nationalspielerin und Spielerin an der UCLA, ist jetzt bei mir. Hi erstmal, Grüße nach L.A.
Hi, Grüße zurück.
Emily, wie ist das Wetter in L.A. aktuell?
Gerade scheint die Sonne, aber ehrlich gesagt, die letzten Wochen hat es ein bisschen geregnet. Also nicht so sonnig, aber es wird jetzt gleich wieder.
Warst du schon mal auf Mallorca?
Mm-mm.
Noch nicht.
Nee.
Aber deine Mädels von der Nationalmannschaft wären, glaube ich, ganz gerne auf Mallorca, so wie sie Party gemacht haben, hat man immer wieder in den Stories gesehen. Das wäre mal was mit der Mannschaft, mal ein Trip nach Malle. Malle ist nur einmal im Jahr, oder?
Ja, definitiv. Auf jeden Fall nach so einem Sieg wie gestern würde ich auch mit nach Malle wollen.
Darüber wollen wir gleich sprechen. Erstmal ganz kurz zur Einordnung. Du bist Nationalspielerin, du warst bei der EM die Spielerin, die zweitmeisten Minuten gesehen hat. Weiß gar nicht, ob du selber wusstest, im Durchschnitt, ja. Du hast brutale Leistungen abgeliefert, hast, glaube ich, 2023 erst überhaupt debütiert für die Nationalmannschaft und dich direkt so reingespielt. Du fällst aber gerade aus mit deinem zweiten Kreuzbandriss, ne?
Ja, richtig.
Ist bei der Nationalmannschaft auch passiert im letzten Fenster?
Ja, genau, in Prag bei unserem ersten Spiel gegen Tschechien.
Wie ist es genau passiert?
Es war letztes Viertel einfach bei einem Freiwurf-Boxout. Also ehrlich gesagt, gar nicht wirklich viel Geschwindigkeit oder Kontakt. Einfach eine doofe Drehbewegung und dann Knie nach innen.
Shit, wie es halt so oft passiert. Du hast aber die Spiele der Nationalmannschaft trotzdem mitverfolgt. Natürlich, du bist immer noch Teil dieses Teams, allerdings aus den USA. Du warst nicht in Brasilien vor Ort. Darüber wollen wir jetzt zuerst ein bisschen sprechen und dann später noch über dich und deine aktuelle Karriere. Die Mannschaft hat es geschafft, sich für Olympia zu qualifizieren. Hast du Hand aufs Herz damit gerechnet?
Ja, definitiv. Also schon am Anfang wusste ich erstmal gar nicht, wie das alles abläuft mit der Olympia-Quali. Also als wir dann bei der EM dann den 6. Platz geholt haben, wusste ich gar nicht, dass man nochmal eine Quali spielen muss. Aber dann, als wir herausgefunden haben, dass man unter den Top 3 von 4 Mannschaften kommen muss, natürlich ist es eine mega hohe Wahrscheinlichkeit. Aber jedes Team bei dieser Quali, hat man ja auch gesehen, hätte es schaffen können. Aber trotzdem, das Team hat so viel Arbeit reingesteckt, jetzt auch in der Zeit, wo die nicht zusammen waren, mit Zoom-Meetings, um irgendwie eine Teamchemie weiterhin aufrechtzuerhalten oder sich gut vorzubereiten. Und ich habe mir schon gedacht, dass sie das schon schaffen sollten und auch definitiv verdient hätten.
Auf jeden Fall, warst du mit drin in den Meetings? Warst du auch Teil davon?
Ja, in den ersten paar. Dann, wo es dann Richtung Taktik ging und Scouting und so, dann ja, war ich nicht mehr dabei.
Ja, hat sich dann natürlich erstmal natürlich nicht gelohnt. Das erste Spiel, wenn wir das angucken gegen Serbien, die deutsche Nationalmannschaft erstmal super gut losgelegt. Die Serbinnen überhaupt nicht getroffen, waren nicht richtig drin in diesem Spiel. Und trotzdem wurde es am Schluss nochmal extrem knapp. Die Serbinnen sind sehr viel höher gerankt im in der Weltrangliste. Ihr habt gegen die verloren bei der EM, obwohl wir das Spiel nicht auf die Goldwaage legen wollen, weil wir die Umstände natürlich kennen. Wie ist es am Schluss dem Team gelungen, trotz dieser Turnover-Flut in der ersten Halbzeit, das Ding am Schluss trotzdem zu ziehen?
Ja, ich glaube, ich muss sagen, dass unsere Defense ziemlich stark war. Ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass Serbien nicht viel getroffen hat, weil die halt auch alle wirklich harte Würfe genommen haben. Und ich glaube, Defense war schon, auch in der EM, war unser Anker. Und ich denke, dass wir denen da richtig Probleme gegeben haben.
Mhm. Es ist ja gar nicht einfach, die Voraussetzungen waren nicht cool, haben wir gehört. Wir haben mit Svenja Brunkhorst im Vorhinein dieser EM ins Teamhotel einmal geskypt, um dann hier für den Podcast mit ihr zu sprechen. Sie hat gesagt, es ist peu à peu nur angereist worden, weil es einfach nicht anders ging von den europäischen Ligen her. Sie konnten nur in irgendeiner Halle trainieren, wo die Seiten offen waren bei 36 Grad, die Trainerin war noch nicht da und so weiter und so fort. Glaubst du, hast du das Gefühl, das hat die Mannschaft stärker gemacht?
Ja, tatsächlich glaube ich schon. Im Sinne von, also du hast ja auch gerade angesprochen, die Trainerin konnte auch erst später kommen und ich bin mir sicher, dass sie früher gekommen wäre, wenn es möglich wäre. Aber sowas zwingt dann halt auch die Mannschaft, von den Spielern angeführt zu werden, wenn es Sinn macht. Also weil die Spielerinnen zusammen trainieren mussten und natürlich waren auch Assistenztrainer da, aber es ist einfach eine ganz andere Umgebung, die viel mehr Zusammenhalt fordert und auch irgendwie zusammenschweißt, wenn man dann das zusammen erlebt, dass man in der Halle trainiert ohne Wände und so heiß und diese ganzen Erfahrungen, das schweißt schon zusammen und ich glaube auch, dass die dadurch stärker geworden sind.
Die Mannschaft hat so, wie sie jetzt war, zuletzt beim letzten Nationalmannschaftsfenster zusammengespielt. Das ist im November gewesen, wenn ich es richtig weiß. Wie schwer ist es da, sowas zu überbrücken und sich dann da wieder reinzufinden in direkt zu einem High-Pressure-Game?
Ja, total schwer. Ich meine, jeder geht wieder zurück zu seinem Verein und macht da sein Ding und ist da irgendwie der Star. Und dann wieder zusammenzufinden, neues System, neues Teamgefüge, ist schon schwierig. Und ich glaube, deswegen war es auch unserer Trainerin und unserem Team super wichtig, dass man irgendwie noch Kontakt behält und irgendwie noch mit dem Kopf mental da noch drin ist.
Und mental drin war das Team komplett locked in, hat das Ding irgendwie gegen Serbien noch gezogen, so ein erster Push. Ich dachte mir da zu dem Zeitpunkt schon so, nice, okay, das war's eigentlich. Wenn die Brasilianerinnen jetzt noch gegen die Serbinnen gewinnen am zweiten Spieltag, dann kann man da durchmarschieren und dann war's das einigermaßen. Gucke ich irgendwann auf mein Handy, geschockt, weil die Serbinnen die Brasilianerinnen abgezockt haben und dadurch natürlich eine ganz neue Konstellation entstanden ist. Über das zweite Spiel wollen wir gar nicht so groß sprechen gegen die Australierinnen. Das war, glaube ich, so ein Spiel, wo man, ja, abgeschenkt wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wo man zumindest jetzt nicht den allerletzten Effort nochmal reingepackt hat, weil man wusste, dass dieses Back-to-Back-Spiel am Sonntag so wichtig sein wird, weil man es da in der eigenen Hand hat. Wenn man gegen die Brasilianerinnen gewinnt nach den Ergebnissen davor, dann hat man es am Schluss gezogen. Hattest du Kontakt zu den Spielerinnen zwischendurch?
Ja, doch schon. Auf jeden Fall.
Ja, hast du irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, wie die Mannschaft funktioniert, wie konzentriert das Ganze ist, ob die auch mal locker lassen können, rausgehen können?
Ich glaube, rausgehen war schwierig tatsächlich, immer mal wieder, weil es halt auch einfach in der Stadt in Brasilien war, wo es schon gefährlich war. Also ich glaube, am Anfang erstmal kam die Nachricht, dass eine von den australischen Staff-Members rausgegangen ist und erstmal beraubt worden ist. Okay. Natürlich auch eine Ansage, aber ich glaube, dass die schon auch Möglichkeiten gefunden haben, sich abzuschalten. Also ob es jetzt ist, irgendwie zusammen Karten zu spielen oder mal in einen Café zu gehen oder sowas. Das schon auf jeden Fall und natürlich, da ist so viel Spannung drauf und man ist da einfach in dem Hotel und schaut andere Spiele an. Ich kann mir nur vorstellen, was das mit einem macht, aber ich glaube, das haben die ganz gut hinbekommen.
Ja, dann lass uns dieses Australien-Spiel am besten überspringen. Die Australierinnen, glaube ich, auch Mitfavorit auf den Olympiatitel, wenn es die USA nicht holen, was sehr wahrscheinlich ist, wenn wir ehrlich sind, aber dann weitergehend zum Deutschland-Brasilien-Spiel. Eine Niederlage mit bis zu 6 Punkten wäre möglich gewesen. Und dann schaltet erst Leo Fiebig in den Beast-Mode und später Satu Sebelli in einen Modus. Ich glaube, dafür wurde noch kein Wort erfunden, oder?
Nee, also das war brutal. Ich finde auch, das war echt mehr ein Kampf als ein Spiel. Jede zweite Possession lag irgendjemand am Boden und das war wirklich, man hat wirklich gesehen, wie sehr die Mädels gehustelt haben und wie wichtig dann jeder Wurf war, jedes Play und die Defense halt auch.
Ja, wie hast du das Spiel miterlebt?
Ich war hier und hab's angeguckt und ich war wirklich nervös. Also ich wusste auch dieses mit den 6 Punkten und sowas. Und dann gab's ja auch mal eine Zeit, wo Brasilien, glaube ich, mit 3 vorne war. Aber dann war es ja eigentlich, okay, immer noch +3, +4 oder so. Also, aber es war, das am Ende war schon echt spannend. Und dann auch, ob es darum ging, ob die jetzt in Overtime kommen oder nicht. Also ob die Brasilianerinnen das versuchen, dann nochmal extra 5 Minuten zu bekommen. Also ich glaube, jeder, der das geguckt hat, war wirklich am Rand von seinem Sitz und das war voll aufregend.
Absoluter Nailbiter. Ich habe ganz oft gelesen, ich habe auch nebenher Super Bowl geschaut, weil ich eine Veranstaltung moderiert habe mit dem Super Bowl. Ganz viele haben geschrieben, Frauenbasketball über Super Bowl. Ging mir genauso in dem Moment. Ich glaube dir auch, oder?
Ja, definitiv.
Hast du auch beides gleichzeitig geschaut?
Nee, ehrlich gesagt, ich bin da gar nicht so drin mit Football und so, deswegen.
Ah, okay. Seid ihr gegönnt. Einfach nur auf Basketball konzentrieren, vielleicht auch genau das Richtige. Wie hast du die Mannschaft in diesem Spiel wahrgenommen? War das eine andere Mannschaft wie bei der Europameisterschaft? Ist diese Mannschaft gewachsen? Ich frage aus dem Grund, weil Leo Fiebig ein ganz interessantes Interview davor gegeben hat, die gesagt hat so, ja, wir wollen auch zu Olympia und die Männer haben eine krasse Leistung abgeliefert mit der Weltmeisterschaft und so. Aber wir sind an einem anderen Punkt. Wir sind erst am Anfang dieser Reise. Ich fand, es war nicht der Anfang der Reise. Ich fand, es war schon 2, 3, 4 Schritte weiter, weil der Anfang der Reise die Europameisterschaft war. Und ich fand diese Mannschaft jetzt noch enger zusammen, als sie bei der EM waren. Hab ich zumindest so wahrgenommen. Wie hast du es gesehen?
Ja, also ich denke schon auf jeden Fall, dass die Mannschaft gewachsen ist. Zum einen natürlich auch eine andere Konstellation, dann auch mit Niara und Satu dabei. Und ich glaube, ich stimme schon zu, was Leo gesagt hat, dass wir einfach am Anfang von diesem Step sind, weil einfach Frauen Basketball, das ist jetzt deren Geschichte geschrieben und diese neu in dem Business, dass die jetzt zu einer Olympiade, zur Olympia fahren und aber auch so, dass wir in 2 Jahren in der WM spielen, so das ist für deutschen Frauenbasketball noch nicht gang und gäbe und deswegen ist es, glaube ich, der Anfang der Reise, weil man das den Standard machen will, dass das halt, dass Deutschland dabei ist bei solchen Turnieren.
Das sieht man, finde ich, auch an der Altersstruktur ganz gut. Bei den Männern hast du relativ viele, die jetzt so in der Prime sind oder auch etwas drüber. Du hast relativ wenige, wie Franz Wagner beispielsweise, der jetzt etwas über 20 Jahre alt ist. Ist bei euch ein bisschen anders, ne? Du bist total jung, gerade über 20. Leo Fiebig ist eigentlich noch vor ihrer Prime. Satu ist, glaube ich, noch vor ihrer Prime. Niara ist noch vor ihrer Prime. Es gibt wenige, die richtig erfahren sind, wie jetzt Svenja Brunkhorst beispielsweise oder Marie Gülich.
Ja, definitiv. Und wir haben viele junge Spielerinnen und das ist halt auch exciting jetzt für die nächsten Jahre, weil da noch mehr kommen kann und dass die jetzt so viel Erfahrung da sammeln können und schon dann mal Olympia in ihren Socken haben.
Ja, genau. In den nächsten Jahren kommen brutal viele super Events noch, die Eurobasket, die Weltmeisterschaft im eigenen Land, Olympia, wofür man sich jetzt qualifiziert hat. Also der Frauenbasketball, habe ich zumindest auch gerade das Gefühl, ist so richtig am Durchstarten in Deutschland und die Leute legen mehr Fokus darauf. Auch wir hier im Podcast sprechen häufiger darüber wie in den letzten Jahren. Das sehe ich auf jeden Fall als sehr positiven Trend. Lass uns noch über dich sprechen. Du hast auch trotz deiner erst 22 Jahre schon eine sehr interessante Karriere hinter dir, wie ich finde. Zuerst nochmal zu deinem Kreuzbandriss. Hast du irgendwie die Möglichkeit, zu Olympia wieder fit zu werden? Reicht das von der Zeit her?
Leider nicht. Dadurch, dass es mein zweiter war an dem Bein, also war es einfach ein bisschen komplexer, die OP. Und ich brauche 2 OPs insgesamt. Und ich brauche noch eine jetzt. Also ich kriege noch mein neues Kreuzband. Und das reicht dann leider noch nicht.
Ja, von der Seite. Das ist natürlich mega bitter aus Sportlersicht nicht zu glauben eigentlich. Wie bist du mit der ersten Diagnose direkt umgegangen, als du erstmal dieses Knie sich verdreht hat? Wusstest du, was passiert ist?
Ja, ich wusste es sofort. Also es hat sich auch ähnlich angefühlt wie beim ersten Mal und Ja, puh, war schon nicht einfach. Vor allem halt einfach, weil dieses Jahr so viel da war, worauf man sich einfach gefreut hat. Auch jetzt im College, meine letzte Saison hier, Mega-Team und halt voll die Chance gehabt. Und die sind auch immer noch super gut, aber natürlich, das jetzt irgendwie zu verpassen und nicht mit auf dem Feld sein zu können, tut schon weh. Und dann halt die erste Diagnose, ich dachte, okay, Kreuzbandriss, man sagt ja so ungefähr 9 Monate. Und dann dachte ich, okay, falls sie sich qualifizieren, könnte ich es ja noch schaffen, aber damals wusste ich nicht, dass es halt komplexer ist. Deswegen, es war viele, viele offene Puzzleteile, ob ich 2 OPs brauche oder nicht. Und diese erste Woche war, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo mein Kopf war, weil es einfach viel war. Und dann, man, es ist einfach ein Prozess, dass man das dann akzeptiert. Ja.
Die einen gehen ja mit dem Prozess so um, dass sie sagen, keine Ahnung, hau so lange gegen Punching Ball, bis mir irgendwie die Handgelenke schmerzen. Die anderen flüchten sich in andere Gedanken, andere Hobbys. Die letzten liegen im Bett. Wie hast du es gemacht?
Ich glaube schon, dass ich irgendwie versucht habe zu flüchten in andere Projekte, andere Sachen zu machen. Ich bin super an Kunst interessiert und male auch super gerne. Also ich habe irgendwie versucht, dann dadurch meinen Kopf auszuschalten. Aber zur gleichen Zeit wusste ich auch, dass man muss es einfach fühlen, weil man, also ich bin zumindest jemand, ich kann es dann nicht einfach aufbauen und runterschlucken. Also ich war dann auch, ich habe genug geweint, sagen wir so.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ab jetzt ist hoffentlich der Fokus dann nach vorne gerichtet. Ist es möglich für dich, dieses letzte College-Jahr, du bist an der UCLA, sehr renommierte Uni, nochmal zu wiederholen, also nochmal eins dran zu hängen wegen deiner Verletzung?
Ja, da gibt's die Möglichkeit.
Auch ist es auch eine tatsächlich praktikable Möglichkeit für dich, dass du sagst, ich hänge nochmal ein Jahr dran?
Ich habe es noch nicht entschieden, ehrlich gesagt. Jetzt unitechnisch, also auch akademisch, wäre es, glaube ich, gar nicht mal so von Vorteil, weil, einfach weil ich jetzt mit meinem Bachelor dann fertig bin und dann das, was ich weitermachen will, wird hier nicht angeboten. Also wäre es tatsächlich nur eine basketballerische Entscheidung, aber dadurch, dass ich halt erst noch mein Kreuzband bekomme, wäre ich eh nicht zum Saisonstart fit. Deswegen, da muss man mal gucken, das ist eine schwierige Entscheidung. Aber ich habe die Möglichkeit theoretisch.
Okay, das ist ja schon mal auf jeden Fall positiv, dass es zumindest mal eine Auswahl gibt. Du hast lange in Deutschland Basketball gespielt, bist dann rübergegangen an die UCLA. Wenn man dir so folgt auf Instagram, sei übrigens jedem empfohlen, der das hier gerade hört, da einfach mal immer mal wieder reinzugucken. Ich bin immer wieder erstaunt, wie hochprofessionell das Ganze bei euch ist. Übertrieben krasse Lockerrooms. Ihr fliegt im Privatjet oder im Charterjet zu euren Auswärtsspielen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ihr habt brutale Trainingsfacilities. Wie ist das dort so zu spielen? Fühlt man sich da so ein bisschen wie ein Star auch?
Ja, voll. Also genau wie du es gerade gesagt hast, man wird halt behandelt, als wäre man ein Star, als wäre man ein absoluter Profi. Und da fließt halt auch super viel Geld rein. Und das ist irgendwie der Standard bei unserer Uni geworden und auch bei vielen anderen Unis, dass einfach auf Basketball so viel Fokus liegt. Das ist mega cool. Ich finde es auch. Man ist ein bisschen auf dem Boden geblieben, dadurch, dass ich halt aus Deutschland komme und ich weiß, okay, das ist nicht der Standard überall. Deswegen kann ich, glaube ich, auch sehr schätzen, was wir alles bekommen. Aber es ist schon cool.
Hast du das, du hast eine brutale Entwicklung auch genommen, basketballerisch eine krasse Entwicklung genommen. Ich glaube, von einem zweiten ins dritte College-Jahr deine Zahlen verdoppelt, aber mal einfach so ganz locker. Du warst, wie gesagt, die Spielerin in der Nationalmannschaft, als College-Spielerin in der Nationalmannschaft, die die zweitmeisten Minuten gesehen hat bei einer Europameisterschaft. Auch nicht selbstverständlich. Führst du das auch auf die guten Umstände dort zurück oder wäre dir diese Entwicklung auch in Deutschland gelungen?
Ich denke schon, dass wir hier sehr viele Möglichkeiten haben, individuell an Skills zu arbeiten. In meinem zweiten Jahr hatte ich meinen ersten Kreuzbandriss und da war es halt so, ich war trotzdem immer bei den Trainings dabei, viel, viel an Ballhandling gearbeitet, viel am Werfen, wenn halt noch nichts anderes ging. Also ich glaube schon, dass ich da halt auch einfach die Möglichkeit hatte, theoretisch jeden Tag zu trainieren. Ob es jetzt in Deutschland genauso oder anders geworden wäre, kann ich jetzt schlecht sagen. Es kommt, glaube ich, auch immer auf den Verein an, auf die Möglichkeiten da, aber ich bin mir sicher, dass es da auch nach oben gegangen wäre.
Ja, ob so steil oder nicht, ist es dann natürlich die Frage. Wie ist das als College-Spielerin, wenn du mit gestandenen Profis zusammenspielst? Ich glaube, mit Leo Fiebig bist du in der Jugend schon viel unterwegs gewesen, auch in den Nationalteams. Die ist jetzt eine der absoluten Starspielerin in der Euroleague aktuell, die brutal abliefert. Du hast die Gelegenheit, mit WNBA-Spielerinnen bald in der Nationalmannschaft zusammenzuspielen, wenn du wieder fit bist, mit Niara, mit Satou, vielleicht dann mit Leo, wenn sie auch in der WNBA dann fest angekommen ist. Das ist schon ein komisches Gefühl, oder? Das ist alles andere als selbstverständlich.
Ja, voll. Und es ist mega cool. Das macht super Spaß, halt auch, weil ich Leo schon, seitdem ich ziemlich jung bin, kenne und mit ihr viel gespielt habe und so weiter, und einfach ihre Entwicklung zu sehen, auch zu sehen, wie sie nach 2 Kreuzbandrissen jetzt spielt, das ist halt voll inspirierend, gerade auch in meiner Situation gerade, Niara genauso. Aber es ist voll cool, also auch jedes Mal, auch letztes Jahr bei der EM, ich glaube, ich habe so viel einfach aufsaugen können von denen, an Erfahrungen, an Spieler-IQ und so weiter, und noch dazu sind es super Menschen, und es macht super Spaß, mit denen zu spielen, also ich finde es toll jedes Mal.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch innerhalb der Mannschaft cool ist zu spielen, so als Basketballer. Wenn sich das gut anfühlt, dann macht das gleich immer nochmal doppelt Bock, wenn es auch menschlich passt. Vielleicht zum Abschluss noch, wo kann es für dich hingehen? Wir haben gerade von den hohen Standards gesprochen an der UCLA. Die Voraussetzungen, die du dort hast, wirst du höchstwahrscheinlich in Europa so erstmal nicht finden oder zumindest nur bei den absoluten Top-Clubs finden. Kannst du dir vorstellen, irgendwie nochmal nach Deutschland zu kommen? Wahrscheinlich eher nicht, weil die allermeisten von euch, die wirklichen Top-Spielerinnen, überall im Ausland spielen, oder?
Also ich denke schon, dass irgendwie das Ziel ist ja auch, dass man in Deutschland dann die Liga verbessert und das Niveau erhöht. Und es wäre mega, wenn dann irgendwie auch mal deutsche Spielerinnen, die in der Nationalmannschaft sind, dann auch in Deutschland spielen. Ich glaube, das ist auch einfach das, wonach man streben will, um einfach auch nachhaltig mehr Jugendspielerinnen zu produzieren, die dann auch auf so einem Level spielen können. Wie es jetzt... Also deswegen kann ich mir auch vorstellen, theoretisch in Deutschland zu spielen. Tatsächlich, wie es jetzt für mich weitergeht, ist, ich muss erstmal zurückkommen. Und dann kann ich irgendwie darüber nachdenken, wo ich spielen will, welches Team ich haben will. Ich bin offen für alles. Also ich würde super gerne im Ausland spielen. Ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile, aber mein Fokus tatsächlich ist jetzt halt erstmal zurückzukommen und wieder das Selbstbewusstsein zu bekommen, dass ich auf dem Level spielen kann.
Mhm. Dass du das kannst, hast du bereits bewiesen, dass du eine super Teammate bist, die zu Hause die Daumen drückt, obwohl sie weiß, dass sie selber nicht bei Olympia mit dabei sein kann, steht auch fest. Dann hoffen wir, dass du ganz schnell wieder fit wirst und wir dich dann ganz bald in den Top-Ligen Europas oder vielleicht sogar in der WNBA dann sehen, wenn es dann wieder soweit ist.
Ja, danke schön.
So, das also Emily Bessoir mit guten Einblicken in dieses Team und auch ansonsten in ihre aktuelle Leidenszeit. Und damit können wir dann rüber und uns etwas auf die BBL konzentrieren und dort ein bisschen tiefere Einblicke liefern. Denn es gab ja den ein oder anderen Personalwechsel, der auch dann übrigens fürs Top 4 von Bedeutung sein dürfte. Später in dieser Woche hört ihr dann dazu vielleicht nochmal mehr. Da ist dann in der Vorschau in unserer Sonderfolge vielleicht ein bisschen mehr für euch dabei. Aber deswegen starten wir auch direkt mal mit dem ersten Spiel in den BBL-Spieltag, 20. Spieltag in der Basketball-Bundesliga. Robert, es geht so langsam, aber sicher in Richtung Play-Ins, Play-Offs, Abstiegskampf läuft ja schon noch länger irgendwie, seit Beginn der Saison fast. Aber zwei Teams, die einen können in die Play-Offs kommen mit einer realistischen Chance, die anderen müssen gucken, dass sie nicht ganz unten reinrutschen. Wir sprechen von Würzburg und Bamberg und vor ein paar Jahren hätten wir gesagt, ja, die Würzburger müssen gucken, dass sie nicht absteigen, die Bamberger sind sicher in den Playoffs. Diesmal ist es andersrum.
Ja, ist genau andersrum. Die Vorzeichen waren komplett umgedreht und ich würde deine Aussage, die Würzburger können in die Playoffs kommen, ändern in die Würzburger werden in die Playoffs kommen. Da bin ich mir relativ sicher, die stehen aktuell auf Tabellenplatz 4. 13 Siege, sogar schon einen mehr als Alba Berlin, die noch 2 Spiele weniger absolviert haben, daher noch tabellarisch vor den Würzburgern rangieren. Das ist eine überragende Saison. Also ich hätte auch gesagt, Würzburg ist im direkten Duell mit den Bamberg Baskets der Favorit. Dass es am Ende so läuft, wie es gelaufen ist, mit einem 40-Punkte-Sieg für Würzburg, damit, glaube ich, war nicht zu rechnen. Zeigt aber einmal mehr, wie gefestigt das Kollektiv in Würzburg ist, die dann auch einen schwächelnden Gegner überhaupt keine Chance lassen und auch in der Höhe verdient. Das Ding gewinnen 100, wie ging es aus, Stucky? 104 zu
64. 104
zu 65, ja, das ist schon eine massive Klatsche für Bamberg.
Ja, vor allem in dem Derby. Wir müssen ja fairerweise sagen, dass wir im Tipico-Tipp der Woche auf die Bamberger gesetzt haben. Ich glaube, wir haben noch nie so dermaßen eine auf die Kelle bekommen, wie in dem Tipico-Tipp.
Das ist nicht mal Rupert Fabik gelungen bisher.
Genau. Nicht mal Ruppi hat bisher den Karren so an die Wand gefahren wie wir da. Ich habe den Bambergern eine Überraschung zugetraut, weil sie schon mehrfach überrascht haben in dieser Saison. Ich finde, die erste Überraschung war, dass sie sich qualifiziert haben fürs Top 4. Die andere Überraschung ist dieser Alba Berlin-Sieg gewesen. Die haben sie ja zu Hause geschlagen. Das waren die guten Seiten von Bamberg. Jetzt gegen Würzburg hat man dann natürlich gesehen, wie auch die negativen Seiten dieser Bamberger Mannschaft aussehen können. Würzburg mit überragender Trefferquote. Das hat natürlich aber auch immer irgendwie, ja, ich sag mal, so eine Begleiterscheinung, dass du halt auch nicht gut verteidigst. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die waren in der Halle vor Ort, die haben gesagt, du hast ab der zweiten Minute eigentlich gemerkt, das Ding geht heute zugunsten von Würzburg aus. Und da haben sie noch gar nicht so hoch geführt, obwohl sie das erste Viertel schon mit 32 zu 14 gewonnen haben. Aber allein von der Körpersprache, von der Art und Weise des Spielens, von der Selbstverständlichkeit, mit der die Mannschaften gespielt haben, ist Würzburg aktuell einfach zwei Klassen besser als Bamberg.
Ja, du sprichst die Trefferquoten an. Das war schon atemberaubend. Die Würzburger haben besser aus dem Dreierbereich getroffen wie aus dem Zweierbereich. Sie haben 58% Dreier geworfen. 18 von 31. Auch 18 Zweier versenkt, aber 36 Versuche für benötigt. Das war natürlich auch offensiv ein absoluter Sahnetag, keine Frage. Aber Bamberg hat das auch zugelassen. Und das ist so irgendwie ein Spiegel der Bamberger Saison. Es ist absolut inkonstant. Es geht rauf, runter. Die Ausschläge sind extrem groß. Und das Spiel war jetzt dann auch wirklich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Man hat sich von Trainer Oren Amiel getrennt, hat ihn entlassen. Jetzt vor diesem Spiel gegen Heidelberg, ein wichtiges Spiel während der Woche und dann auch während, beziehungsweise vor dem Top 4 am kommenden Wochenende.
Ja, dazu möchte ich gerne mit dir etwas tiefer eintauchen und hätte auch gerne deine Meinung dazu. Ich finde erstmal die Pressenachricht von den Bambergern irgendwie stellvertretend für die aktuelle Situation. Da heißt es, die äußerst schwankenden Leistungen in dieser Saison, verbunden mit unglücklichen, dummen und nun auch entsetzlichen Niederlagen, haben uns zu diesem Schritt veranlasst. Es ist an dieser Stelle, also ich finde, entsetzlich ist die falsche Wortwahl. Ich finde, Krieg ist entsetzlich, aber eine Niederlage im Sport ist immer noch eine Niederlage im Sport, auch wenn sie im Derby ist und hoch ist. Finde ich entsetzlich da das falsche Wort, aber mag jetzt nach Wortglauberei klingen. Insgesamt schwankende Leistungen, kann ich mitgehen. Unglückliche, dumme Niederlagen, ich denke da an die Bamberg-Niederlage, kann ich auch mitgehen. Aber ich würde sagen, dieses Schwankende war doch eigentlich mit dem Kader von Beginn an in der Saison zu erwarten, oder? Liege ich da völlig falsch?
Völlig falsch, mit Sicherheit nicht. Ob es so schwankend sein müsste, boah, glaube ich nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass man sich in Bamberg schon mehr ausgerechnet hat, als nach 20 Spieltagen auf Rang 12 zu rangieren und 7 Siege erst eingefahren zu haben.
Richtig. Wenn ich da ganz kurz dazwischen gehen darf, genau das ist nämlich der Punkt. Man hat sich in Bamberg mehr erhofft, dass verstehe ich, aber ich finde, die Hoffnung ist nicht begründet. Das ist mein Punkt. Weil wenn du den Kader anschaust, dann siehst du eigentlich, haben wir von Saisonbeginn an schon gesagt, das ist ein Kader, mit dem du stark gambelst. Du hast deutsche Positionen, die dir Sicherheiten geben können. Du weißt, was du von einem Carsten Tadei bekommst. Du weißt, was du von Patrick Heckmann, von einem Philipp Stanisch bekommst. Aber von den Imports, die vermehrt aus zweiten Ligen oder aus sehr kleinen Ligen gekommen sind, kannst du dir eben nicht sicher sein, dass du von denen konstant gute Leistungen bekommst. Und entsprechend sind schwankende Leistungen aus meiner Sicht normal, auch so stark schwankende Leistungen. Also mich überrascht das jetzt aktuell nicht, wo Bamberg steht, muss ich ehrlich sagen, in der Tabelle. Aber in dieser Pressemitteilung ist es für mich so, dass man darüber irgendwie erstaunt wäre, dass man mehr erwartet hätte. Und das passt für mich irgendwie nicht ganz zusammen. Verstehst du, was ich meine, oder?
Ich verstehe, was du meinst. Ich denke aber trotzdem, dass man sich mindestens die Play-Ins ausgerechnet hat. Wir haben den Kader eingeschätzt, der gehört da ins Mittelfeld. Das ist absolut okay. Ob das jetzt dann Platz 9 ist oder Platz 13, das werden wir am Ende der Saison sehen. Aber das Anspruchsdenken, glaube ich, auch wenn es auf einem ganz anderen Niveau stattfindet, ist in Bamberg schon noch vorhanden. Und man wollte sicherlich sich in Richtung Playoffs, Play-Ins orientieren. Und aktuell ist es einfach so, dass der letzte Play-In-Rang schon 3 Siege entfernt ist und der erste Abstiegsplatz auch 3 Siege entfernt ist. Also Bamberg kann auch froh sein, dass es im Tabellenkeller Teams gibt, die extrem schwach sind, die extrem große Probleme haben, noch größere als die der Bamberger. Sonst könnten die da auch deutlich weiter unten noch stehen in der Tabelle. Also es ist der viel zitierte Reset-Knopf, der wieder mal gedrückt wurde in Bamberg.
Da ist er.
Es ist die Frage, ob es jetzt nach diesem Reset auch schon die Alternative gibt. Interimsmäßig übernehmen ja die Co-Trainer Arne Woltmann und Individualtrainer Stefan Weißenböck jetzt den Coaching-Job. Ob das des Rätsels Lösung ist, ich wage es zu bezweifeln, zumindest auf Dauer. Andererseits muss man sich natürlich auch die Frage stellen, welchen Coach bekommst du jetzt und was soll dieser Coach in den verbleibenden 14 Spielen noch erreichen? Geht wirklich was in Richtung Platz 10 oder schaut man, dass man die Saison einigermaßen zu Ende bekommt, im gesicherten Mittelfeld einläuft und sich im Sommer mal wieder neu aufstellt?
Super viele interessante Gedanken dabei, auf die ich auch noch ein bisschen genauer eingehen möchte. Du sprichst von der Anspruchshaltung, die man noch hat in Bamberg. Völlig in Ordnung, nur ist die noch realistisch? Ich glaube, die Frage muss man sich auch in Bamberg stellen. Mit so stark reduziertem Etat, mit Sparflamme auf allen Ebenen irgendwie. Du hast im Sommer Oren Amiel verlängert, wo wir schon gesagt haben, sportlich hat er jetzt nicht die großen Argumente dafür geliefert. Dann ist es jetzt gelaufen, wie es gelaufen ist. Oren Amiel hat für 2 Jahre unterschrieben. Das zweite Jahr war daran geknüpft, die Playoffs zu erreichen. Heißt also auch, du hättest auch nach der Saison aus diesem Vertrag als Club rausgekonnt. Hilft dir das jetzt in der Situation, den Coach zu entlassen, oder ist das eher so eine reaktionäre Geschichte, dass du sagst, wow, wir haben so dermaßen einen auf den Latz bekommen, die Fans steigen uns aufs Dach, es läuft irgendwie nicht so, wie es läuft, wie es laufen soll oder wie wir uns das erhofft haben, dann jetzt mal noch schnell den Trainer. Weil zum jetzigen Zeitpunkt macht das aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Du hast ein Spiel unter der Woche und du hast direkt danach den Pokal. Du hast überhaupt keine Zeit zu trainieren. Du hast vielleicht 1-2 Trainingseinheiten vor dem Spiel, das sie unter der Woche haben. Du hast 1-2 Trainingseinheiten vor dem Top 4 und danach musst du wieder abliefern. Wenn du jetzt im Top 4 eine drauf bekommst, dann sagst du, ja, wir haben halt den Trainer gewechselt. Vor allem unter der Woche geht's gegen Heidelberg. Das ist ein Spiel, wenn das die Co-Trainer nicht gewinnen, dann sagt auch sofort jeder so, okay, das kann nicht die Lösung sein. Also ist der Zeitpunkt nicht vielleicht der falsche und hätte man das nicht vielleicht besser nach dem Top 4 machen können, weil dann ist ja Länderspielpause. Dann hat ein neuer Coach 2 Wochen Zeit, mit dem Team neue Dinge zu erarbeiten, neue Ideen umzusetzen, Sachen umzustellen, Defensive, Offensive neu zu denken, Rollen neu zu verteilen.
Ja gut, vielleicht setzt man auch auf diese Trumpfkarte der schnellen Reaktion der Mannschaft. Dass man jetzt mit Heidelberg einen Gegner hat, der Tabellenletzter ist, sagt, okay, wir wechseln jetzt den Trainer, senden ein Zeichen an die Mannschaft. Die Mannschaft muss enger zusammenrücken, soll hier einen Sieg holen. Es wäre Saisonsieg Nummer 8. Damit könnte man sich schon deutlich absichern im Vergleich in Richtung Tabellenkeller. Pokal, ja gut, mal sehen, ob da überhaupt was geht. Das Los könnte schwieriger kaum sein. Und dann wird man sehen, ob überhaupt ein neuer Trainer kommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man mit dem Duo Woltmann-Weißenböck die Saison zu Ende bringt und dann eben sich perspektivisch umschaut nach einem Trainer. Aber lass mich nochmal zur Anspruchshaltung kommen, Stacki. Ich glaube, natürlich braucht ein Standort wie Bamberg eine gewisse Anspruchshaltung, zu sagen, okay, wir wollen mindestens in diese Play-Ins. Ja, das Budget ist deutlich kleiner als die vergangenen Jahre, aber wir müssen mal in die Tabelle schauen. Wir sehen Braunschweig auf der 10, wir sehen Würzburg auf der 4. Das sind Teams, die jetzt nicht Unmengen an Geld haben oder mehr Geld haben als die Bamberg Baskets. Dort gibt's aber offenbar einen ganz klaren Plan, der konsequent verfolgt wird, oder einen exzellenten Head Coach mit Sascha Filipowski, der da unfassbar viel rausholt. Und das ist in Bamberg in dieser Saison nicht der Fall gewesen. Das müssen wir konstatieren und darum steht man zu Recht irgendwo im Niemandsland aktuell auf Platz 12.
Richtig, dass du sagst und völlig richtig, was du ausgeführt hast. Die zwei Beispiele gefallen mir auch, weil du in Braunschweig eben eine ganz klare Identität hast, junge Spieler zu fördern. Erstmal passunabhängig, also jetzt nicht nur deutsche junge Spieler, sondern man hat sich da ja so ein bisschen auch geweitet und auch junge Spieler von egal woher sich auf die Fahne geschrieben, diese zu entwickeln und zieht das auch knallhart durch bis zum bitteren Ende. Und ob es Abstiegskampf ist oder Play-in-Kampf, es werden junge Spieler entwickelt. In Würzburg entsteht auch aktuell sowas wie eine Identität hinter dieser Mannschaft, wofür eine Mannschaft steht, wofür ein Club steht, wofür eine Stadt stehen mag. Das gab es in Bamberg über Jahre, über Jahrzehnte, die herausragend erfolgreich waren. Und das ist Bamberg verloren gegangen. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir über den Neuantritt von Oren Amiel gesprochen haben, haben wir uns so ein paar Infos geholt von verschiedenen Leuten, die ihn schon kannten. Da hieß es, er ist ein Defensivspezialist. Er möchte die Mannschaft defensiv wieder mit einer Identität ausstatten. Davon sehe ich nach eineinhalb Jahren, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht ganz genau, aber nach dieser Zeit und dies, egal ob es jetzt eineinhalb oder zweieinhalb Jahre sind, ist es eine lang genug Zeitspanne, um einer Mannschaft und vielleicht im übergeordneten Sinne auch einem Club wieder eine Identität zu verleihen. Und die ist aktuell überhaupt nicht zu sehen. Niemand weiß mehr, wofür Bamberg steht. Freak City ist leer. Aktuell. Ich glaube, das ist das allergrößte Problem, dass auch Amiel es nicht geschafft hat, dieser Mannschaft, diesem Kader, diesem Verein, die irgendein Gesicht zu geben, außer ein graues Mittelfeldmäuschen zu sein.
Kann ich wenig hinzufügen. Man hat es gemerkt, der Amtsantritt hat immer mal wieder verschiedene Verteidigungsformen reingeworfen, mal eine Zone, mal so eine Matchup-Zone, mal eine Box-and-One. Das verleiht dir aber noch nicht die Identität an sich. Wie du sagst, wenn du mich heute fragst, wofür steht die Bamberg Baskets? Ich wüsste nicht, was ich antworten soll.
Ja, und auch der Kader ist für mich nicht zusammengestellt wie der eines Defensivfanatikers oder einer, der irgendwie defensiv Bock hat, neue Sachen auszuprobieren. Das ist auch da mit Fragezeichen ausgestattet, der Kader. Wofür soll er stehen? Ist das Run and Gun? Ist das à la Zach Copeland? Oder ist das harter, fester Zusammenhalt à la Carsten Tadda? Aber du hast irgendwie von allem etwas, aber nichts davon überwiegt. Also ich bin gespannt, was sie da in Bamberg am Schluss draus machen. Was feststeht ist, und das zeigt übrigens ein sehr breiter Blick in die BBL, die Clubs, die eine Identität haben, wo du weißt, wofür der Club steht, wofür er stehen möchte, die haben im Normalfall nachhaltige Erfolge. Das ist bei Ulm so, das ist bei Ludwigsburg so, das ist bei Oldenburg so, das ist bei Bonn so, das ist bei Würzburg so. Mittlerweile, das haben die sich erarbeitet. Das sind alles Clubs, wo nachhaltig was dahinter steckt.
Und Chemnitz allen voran.
Absolut. Nachhaltigkeit hoch 100. Mit Pastore, mit dieser Idee des Basketballs auch, mit diesem Sharing is Caring. Ja, da ist Bamberg deutlich abfallend. Aber wir driften etwas weit ab. Wir wollen zurückkommen zum Basketball-Bundesliga-Alltag. Die Bamberger also unter der Woche jetzt mit dem Spiel gegen Heidelberg. Das dürfte ein absoluter Krisengipfel werden. Aber wir gehen erstmal noch rüber zu einem Spiel Bonn gegen Ulm. Neuauflage des vergangenen Finals. Bonn hat eine Rechnung offen. Und Bonn begleicht diese Rechnung, ja, nicht voll und ganz. Ich glaube, so eine Meisterschaft kannst du nicht begleichen, aber sie zeigen in diesem Spiel, dass etwas in ihnen steckt, obwohl die ganze Mannschaft nicht mehr die ist, die letztes Jahr das Finale gespielt hat.
Ja, ein ganz wildes Spiel. Karnevalsspiel in Bonn heißt eh schon Ausnahmezustand in der Halle, allein schon auf den Rängen, auf der Tribüne. Und was dann auch auf dem Feld passiert ist, Ulm sehr, sehr gut ins Spiel gestartet. Da hat er alles im Griff, teilweise mit 20 oder 21 Punkten geführt. Und sie geben das Ding noch ab am Schluss, nach Verlängerung. Ja, weil die Bonner doch irgendwie Antworten gefunden haben und Lösungen gefunden haben. Brian Phobbs in der zweiten Halbzeit, Harald Frey mit ganz geschickten Anspielen unter den Korb, auf den mal wieder überragenden Thomas Kennedy. Also die Bonner haben schon eine gute Mannschaft beieinander. Die Ulmer, ja, die schwächeln so ein bisschen, die bringen die Spieler nicht nach Hause. Häuft sich jetzt in den letzten Wochen. Und jetzt, da tut diese Niederlage schon auch weh, auch im Hinblick schon auf das Top 4, wo es ja wirklich im Do-or-Die-Modus um alles gehen wird.
Ja, aktuelle Delle bei den Ulmern, die es irgendwie nicht schaffen, ihre Energie zu konservieren, die nicht stetig abzuliefern. Weil wenn sie die stetig abliefern, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist das eine Mannschaft, die absolutes Potenzial hat, wieder mindestens ins Halbfinale zu kommen. Aber wenn nur 1-2% fehlen, das hat vielleicht auch dann mit der, ich weiß es nicht, mit dem Alter der Mannschaft zu tun, mit der Unerfahrenheit in der BBL von dem einen oder anderen Spieler auf einer Schlüsselposition zu tun. Wenn da diese 1-2% fehlen, dann schaffst du es eben nicht, die Top-Leistung abzuliefern und dann verlierst du knapp wie gegen Vechta. Dann kriegst du zu Hause einen auf die Mütze, wie gegen Rostock oder Ludwigsburg. Dann verlierst du auch so ein Spiel, obwohl du schon mit 21 geführt hast gegen die Telekom Baskets Bonn. Die Bonner, du hast es schon angesprochen, Harald Frey mit gutem Spiel, vor allem mit Kennedy zusammen. Ich habe aktuell keine Zahlen vorliegen, ich muss das nochmal für mich checken, weil mich das wirklich interessieren würde, wie viel dieses Duo zusammen an Punkten kreiert. Weil die verstehen sich fast blind. Frey mit herausragenden Passqualitäten wussten wir schon. Aber Thomas Kennedy, für mich eine der absoluten Neuentdeckungen in dieser Liga und mal wieder so ein typischer Rule Morse Rohdiamantenfang, der ja dann kam mit Knieverletzung, konnte die Vorbereitung nicht mitmachen, war eigentlich als Starting Center schon eingeplant, wurde mir jetzt neulich erst wieder bestätigt, fand ich auch sehr interessant, da jemanden vom kanadischen College zu holen und ihn als Starting Center einzuplanen. Und dann kommt da Kennedy aus der Verletzung zurück, hat so 1-2 ruhigere Spiele und dann völlige Eskalation. Also nicht nur von den Zahlen her, sondern auch von seinen Spielen, die er abliefert, die er da Mal für Mal aufs Parkett bringt, das ist schon echt bemerkenswert. Auch gegen einen wie Trevion Williams, der im MVP-Rennen in der ersten Saisonhälfte zumindest weit vorne war.
Ja, vor allem extrem effizient. Er macht kaum Fehler, nimmt sich nur hochprozentige Abschlüsse, trifft die dann auch extrem gut. Also so ein Center kannst du dir wünschen. Ja, die Bonner liegen gut im Rennen, obwohl sie in der Tabelle nur Achter sind, aber da haben wir einen riesigen Block vom Platz 3, Berlin 12 Siege, bis auf Platz 8, Bonn aktuell 13 Siege, klingt jetzt komisch, die Berliner haben, wie vorher schon angemerkt, 2 Spieler weniger. Ist das ein extrem enges Rennen im Kampf um direkte Playoff-Plätze, Play-In-Plätze? Das kann jetzt in den letzten Saisonspielen, im letzten Saisondrittel noch extrem spannend werden. Aber Stucky, Trevion Williams hast du angesprochen, ich glaube, auf eine Situation müssen wir eingehen.
Ja.
Verlängerung. Letzte Aktion, letzter Angriff für Ratioff am Ulm beim Spielstand von -1. Fehlwurf, Offensiv-Rebound Williams und er verlegt das Ding. Kein Pfiff. Gehst du mit?
Gehe ich absolut mit. Finde ich sehr gut von den Refs. Das ist für mich ein No-Call. Da mag physischer Kontakt da sein, aber wir sagen immer, die Refs sollen das Spiel nicht entscheiden. Und das war genau so ein Beispiel, weil für mich war es nicht genug Kontakt, um bei diesem Spielstand diesen Foul Call zu machen. So sehe ich es zumindest. Ich finde es richtig, den No Call zu machen, die Spieler das entscheiden zu lassen. Wie gesagt, wenn der physische Kontakt nicht zu hart ist, ist er aus meiner Sicht nicht, deswegen geht das in Ordnung. Wie hast du es gesehen?
Kann ich nachvollziehen, aber ich glaube auch, dass sich die Bonner nicht beschweren dürften, wenn ein Pfiff ertönt werde. Es ist so eine 50-50-Situation, wäre eine ganz spannende Sache für den Pfiff der Woche bei der Easy Credit BBL. Würde mich wirklich das Statement eines der Protagonisten interessieren, wenn man sich das noch einmal im Video anschaut. Foul, kein Foul, was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich unterschreibe es, dass nicht gepfiffen wurde, hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn man hier einen Pfiff macht. Klar, dann hätte Ulm nochmal 2 Schuss bekommen, hätte das Spiel an der Linie gewinnen können. Hätte, ist nicht passiert, Bonn gewinnt. ja, furiose Aufholjagd. Der Stimmung war es zuträglich in der Halle. War Feiertag.
Das stimmt.
Im Telekom Dome.
Aber ich finde allein das Argument, es ist ein 50-50-Pfiff. In der Situation hätte ich nie zugunsten des Fouls entschieden, wenn es 50-50 ist. Und auch an der Reaktion von Trevin Williams, finde ich, direkt danach merkt man, er geht nicht zu den Refs und fordert irgendwie, dass er gefoult worden war. Ich glaube, danach hat Anton Gavel noch dazu was gesagt, dass er es als Foul gesehen hat. Völlig verständlich aus seiner Warte. Ich hätte es genauso entschieden. Karnevalsspiel ist auf jeden Fall immer ein absolutes Erlebnis in Bonn, sei jedem empfohlen, auch wenn es nur am Fernseher funktioniert, weil die Halle eh mal schnell ausverkauft ist und an Karneval gleich dreimal. Aber das ist wirklich geil. Und solche Sachen übrigens, die tragen ultimativ zur Basketballkultur auch in Deutschland bei. Diese Weihnachtsspiele in Crailsheim beispielsweise auch, sind auch so ein Ding. Das hat sich etabliert. Jeder weiß, was da auf ihn zukommt. Das sind besondere Spiele, nicht nur für die Leute jetzt vor Ort, sondern auch am Fernseher. Auch für uns TV-Leute absolut spezielle Spiele. Finde ich super cool. Und vielleicht haben ja da ein paar Clubs noch ein paar mehr Ideen. Das muss nicht künstlich entstehen, aber das ist auf jeden Fall zuträglich zur allgemeinen Basketballkultur in Deutschland. Finde ich mega geil. Dann lass uns weitergehen und ein bisschen beschleunigen in Richtung Two-Minute-Drill in den Tabellenkeller. Heidelberg gegen Braunschweig, die nächste Klatsche für die MLP Academics.
Ja, die nächste Heimniederlage, die 11. bereits in dieser Saison. 0-11 stehen die MLP Academics Heidelberg damit zu Hause. Verlieren 76-94. Ja, nochmal gefightet am Schluss, unterm Strich aber wieder keine Chance gehabt. Und auch hier haben wir eine personelle Veränderung, die auch, glaube ich, zumindest eine Erwähnung oder eine kurze Diskussion verdient. Die Heidelberger trennen sich von ihrem Starting Point Guard Josh Gray vor diesem wichtigen Spiel gegen Bamberg jetzt während der Woche. Und damit ist nach Mike McGurl schon der zweite Point Guard in dieser Saison weg. Und aktuell steht nur mit Bennett Hund ein nomineller Spielmacher im Kader. Da wird nochmal nachverpflichtet werden, aber dieser Schuss muss jetzt dann wirklich mal sitzen. Weil die Heidelberger, denen steht das Wasser bis zum Hals oder noch höher. 3 Siege nur aus 20 Spielen, Tabellenplatz 18.
Ja, und bei Heidelberg auch gerade nicht so richtig viel zu erkennen, dass da irgendwo noch Positives entgegenschwappt oder worauf man sich konzentrieren kann. Ich finde die Personalie Josh Gray von daher spannend, als dass man geschrieben hat in der Pressemitteilung, dass es unter Jonas Isalo gepasst hätte und unter Ingo Freier nicht. Das finde ich ein bisschen billiges Argument, weil ich fand, Josh Gray hat in diese Mannschaft noch nie so richtig reingepasst. Ist für mich auch kein Winning Player, der mag zwar gute Stats auflegen, macht aber die Mannschaft insgesamt nicht besser aus meiner Sicht. Und ich habe Josh Gray da irgendwie nie so richtig als Mannschaftsteil wahrgenommen, wo man sagt, Mensch, der hilft jetzt weiter. Also es ist bei Göttingen, kommen wir gleich später noch dazu, bei Julius zum Beispiel ganz anders. Das ist einer, der passt da irgendwie rein, das funktioniert, der hat gefehlt, der bringt die weiter. Habe ich bei Josh Gray nie gesehen in Heidelberg.
Vor allem hat man sich ja bei seiner Verpflichtung extrem viel Zeit gelassen. Hat er sich ja von Mike McGurl getrennt und dann dauerte es schon einige Wochen, bis Josh Gray dann da war. Und man hat ihn als das fehlende Puzzlestück, den Spieler, den man gesucht hat, so hat man ihn vorgestellt. Und dass der jetzt auf einmal so überhaupt nicht mehr passen soll, schwierig. Ja, man hat sich jetzt getrennt, man hat wieder hoch verloren. Es wird noch eine Nachverpflichtung kommen auf der 1. Das wird dann auch ein Spieler sein, den Ingo Freier sicherlich mit ausgewählt hat. Was ich mich frage, ohne es einschätzen zu können, wie die finanzielle Lage war oder ist, Eric Washington aus der vergangenen Saison. Jetzt hat man 2 Point Guards verschlissen. Hätte man nicht irgendwie den Typen halten können? Wahrscheinlich war der komplett außer Reichweite.
Glaube ich auch, ja.
Wäre es nicht zur Diskussion gestanden, aber so ein Spielertyp, der den Unterschied macht, den brauchen die Heidelberger jetzt. Ein Spieler, der ihnen wirklich auch Spiele gewinnt, weil sonst wird es im Tabellenkeller wirklich dünn, was die Luft angeht. Und da sind wir bei den anderen beiden Spielen. Crailsheim gegen Ludwigsburg und Göttingen gegen Tübingen allen voran. Ein direktes Duell zweier Kellerkinder in der Liga.
Ja. Letzter Punkt noch bei Heidelberg. Ich glaube, das ist auch mit ein Riesenteilproblem. ein Riesenteil des Problems, dass du die Guard-Position, und die Liga ist enorm guardlastig unterwegs, dass du die Guard-Position auf Point Guard, der das Spiel auch führen soll, nie adäquat irgendwie besetzen konntest bis hierhin. Doppelt irgendwie mit zwei Spielern, die sehr gutes oder ordentliches BBL-Niveau haben. Das nur dazu als Einschub noch. Jetzt Crailsheim-Ludwigsburg und Göttingen-Tübingen. Crailsheim-Ludwigsburg, super intensive Partie gewesen. Ich war live vor Ort, hab das Ding kommentiert. Die Crailsheimer hatten schon vor sich für die höchste Saisonniederlage in der aktuellen BBL-Saison aller Mannschaften zu revanchieren. Minus 47 haben sie ja das Hinspiel in Ludwigsburg verloren. Von der ersten Sekunde an war das nix. Das war diesmal ganz anders. Und das ist auch das Positive. Ich habe die Crailsheimer zuletzt viermal in Folge, also die letzten vier Spiele der Crailsheimer, live kommentiert und konnte daher den Progress ganz gut beobachten. Jussi Laakso schafft es, dass seine Mannschaft die Physis des Gegners besser annimmt. Das war in den ersten Momenten, wo er da war, überhaupt nicht so, dass die Mannschaft auseinandergebrochen hat, versucht, 1-gegen-1 zu spielen und das Ding irgendwie alleine zu gewinnen, dabei zu viele Turnover generiert und es oft zu oft in die Fastbreaks gelaufen hat, am Schluss keine Chance gehabt, das Ding irgendwie zu gewinnen. Das hat Jussi Laakso aufgebrochen, hat wieder die Mannschaft dazu gebracht, mehr teamorientiert zu spielen und vor allem unter der Physis des Gegners nicht auseinanderzubrechen, sondern enger zusammenzurücken. Und deswegen haben sie gegen Ludwigsburg auch über weite Strecken ein richtig gutes Spiel abgeliefert, hochphysisch gespielt, intensiv gespielt, hat richtig Spaß gemacht. Am Schluss dann trotzdem verloren, weil Ludwigsburg die talentiertere, die bessere Mannschaft war. Und die Ludwigsburger aktuell sowieso in einem ganz guten Flow sind, haben sich zur zweitbesten Defense der Liga gemausert mit einem Defensivrating von um die 104. Das ist sogar besser als unter John Patrick die Jahre. Also nur mal das zur Einordnung, wie gut die Ludwigsburger aktuell defensiv stehen. Und gegen die trotzdem 89 Punkte zu machen, das muss man den Crailsheimern lassen, ist gut. Das ist ein Hoffnungsschimmer, den ich aktuell bei den Crailsheimern sehe. Mal gucken, ob sie das in den nächsten Spielen dann auch so ausspielen können. Gegen Tübingen war es schon gut, gegen Ludwigsburg jetzt noch besser. Und das ist auch unser Stichwort, Tübingen in Göttingen ohne Javon Jackson, der einen Schlag auf die Leistengegend bekommen hatte im Training und deswegen nicht mit dabei war. Und das war von vorne bis hinten zu merken, Robert.
Ja, minus 31, 101-70 gewinnt Göttingen dieses doch extrem wichtige Spiel für sie im Tabellenkeller. Dadurch stabilisieren sie sich nämlich in der Tabelle, haben jetzt 6 Saisonsiege, stehen auf Platz 13, haben Rostock beispielsweise überholt, stehen vor dem MBC. Also aus Göttinger Sicht ein extrem wichtiger Sieg und Tübingen ja ohne Javon Jackson. Sollte der länger ausfallen, dann wird es wirklich richtig, richtig eng. Aktuell macht das so den Eindruck, als würde sich ein Duell zwischen Tübingen und Crailsheim um diesen letzten Platz über dem Strich beziehungsweise unter dem Strich anbahnen. Heidelberg liegt noch ein bisschen dahinter. Alle anderen Teams, ja, der MBC schwächelt auch ein bisschen, haben aber eben schon 6 oder mehr Siege auf dem Konto. Also Crailsheim und Tübingen, das könnte das Duell um den Klassenerhalt werden, perspektivisch für die letzten 14 Saisonspiele.
Da übrigens auch kurzer Einschub, hat Crailsheim beide Spiele gegen Tübingen gewonnen, entsprechend auch den direkten Vergleich zu seinen Gunsten entschieden. Die Tübinger tun sich extrem schwer gegen Mannschaften in der gleichen Tabellenregion, haben gegen alle Mannschaften da unten bisher verloren, ihre Siege dann aber gegen Bonn, gegen Oldenburg, gegen Braunschweig, gegen solche Kaliber eben eingefahren.
Gegen Ulm.
Gegen Ulm, genau. Also irgendwie eine Mannschaft, die total schwer einzuschätzen ist.
Sie sind ein bisschen soft. Sie sind, was die Physis angeht, nicht immer ready für diese Spiele auf BBL-Niveau, ist mein Eindruck. Da müssen sie schnell wieder hinkommen, denn der Trend ist nicht ihr Freund aktuell.
Hamburg gegen Rostock, Nordduell haben wir da noch gehabt. Die Hamburger gewinnen das Ding gegen die Seawolves, die aktuell auch in einem absolut Negativtrend stecken, Robert.
Ja, 7. Pleite in Folge für die Seawolves. Haben zwar auch schon 6 Siege auf dem Konto, aber müssen auch aufpassen, dass sie da unten nicht reinrutschen. Also es ist auch noch 2 Siege Vorsprung vor Tabellenplatz 17. Ja, viele Verletzungssorgen. Damit müssen sie aber irgendwie umgehen. Also so ein Sieg zwischendurch wäre schon mal nicht verkehrt. Gegen Hamburg war es offensiv okay, aber defensiv haben sie die Towers einfach nicht in den Griff bekommen. Und Hamburg holt einen wichtigen Sieg im Kampf wieder um Playoff-Play-In-Plätze. Sie stehen jetzt ja in diesem Pulk mittendrin, den wir vorher thematisiert haben, vom Platz 4 bis Platz 11 oder 12.
Ja. Okay, dann lass uns gleich weitergehen. Vechta gegen Berlin. Erste Halbzeit super gut mitgehalten von Vechta. Zweite Halbzeit müssen sie dann etwas abreißen lassen.
Ja, sie haben sich immer wieder versucht, ranzukämpfen, haben das auch meistens wieder geschafft, aber den Bock umstoßen konnten sie nicht. Berlin mit den richtigen Antworten. Vor allem Matteo Spagnolo hat mir da sehr gut gefallen. Immer wieder entscheidende, wichtige Würfe getroffen. Unterm Strich ein seriöser Auftritt von Alba Berlin nach einer doch hohen Niederlage in der Euroleague während der Woche. In Vechta ist es schwer zu spielen, das haben wir in der Saison schon oft gesehen. Das haben sie sehr solide gemacht. 98-89, wichtiger Auswärtserfolg. Auch im Hinblick auf Heimrecht in den Playoffs, weil die Berliner mit 5 Niederlagen jetzt noch nicht das mega große Polster haben vor den Verfolgern.
Dann hatten wir den Tabellenführer gegen Oldenburg-Chemnitz mit einem guten Spiel über fast die ganzen 40 Minuten, Oldenburg über die erste Halbzeit.
So ist es. Chemnitz gewinnt das Ding. 87-69, bleibt Tabellenführer. 17 Siege, 3 Niederlagen nur bisher. Ja, mal sehen. Am heutigen Dienstagabend spielt Chemnitz in München. Direktes Duell, Erster gegen Zweiter. Da geht's um die Tabellenspitze. Entweder Chemnitz behauptet sie und verschafft sich wieder ein bisschen Vorsprung oder die Bayern gewinnen und lösen die Niners ab.
Die Oldenburger nach diesem kurzen Wiederaufflammen ihrer Stärke jetzt zuletzt mit 2 Niederlagen in Folge. Einen in München, einen in Chemnitz. Das kann mal passieren, also nicht zu schwerwiegend. Allerdings müssen die jetzt zurück in die Spur finden. Haben, glaube ich, als nächstes, wenn ich es richtig weiß, lass mich nicht lügen, Crailsheim, jawohl, ganz genau. Ich hatte doch was im Hinterkopf. Am 14., also am Mittwochabend, Crailsheim zu Gast in Oldenburg. Das ist ein Pflichtsieg für die Oldenburger, wenn sie in Richtung Play-ins, Playoffs noch dabei sein wollen. Also auch wenn sie es nicht schaffen, wäre da noch die Chance drauf. Aber solche Spiele musst du einfach mitnehmen, weil die Konkurrenz die in den allermeisten Fällen auch gewinnt. Okay, dann haben wir nur noch zum Abschluss MBC gegen Bayern. Klare Sache, der FC Bayern erweitert seine aktuelle Siegesserie auf 11 Siege in Folge.
Ja, in einem Spiel, das jetzt nicht von der allergrößten Intensität geprägt war. 116-86 heißt es am Ende für die Bayern. Ja, vom ersten Viertel weg Bayern haushoch überlegen. Auch ohne Serge Ibaka, ohne Leandro Bolmaro, ohne Booker. Die Bayern auf jeder Position eigentlich besser besetzt haben, machen können, was sie wollten, haben viele freie Würfe bekommen. Andi Obst heiß gelaufen in der Heimat. Wir werden ihn gleich nochmal hören in der Starting Five. Hat 8 Dreier reingeworfen bei 12 Versuchen. Season High ist das. Noch kein Spieler geschafft, in dieser Saison 8 Dreier zu versenken. Ja, die Bayern, du hast es gesagt, 11 Siege, haben jetzt die Möglichkeit, im direkten Duell mit den Niners Chemnitz die Tabellenführung zu übernehmen.
Du hast sie schon angesprochen, hier ist sie für euch.
Die Big Starting Five.
Also Robert, Big Starting Five, wen haben wir diese Woche?
Auf der 1 startet Mark Hughes, Veolia Towers Hamburg, 21-4-5, starke Allround-Performance beim Spiel gegen die Rostock Seawolves. Auf der 2, ich habe es gerade eben erwähnt, Andi Obst, 25 Punkte, 8 von 12 Dreiern. Der hatte Spaß in Weißenfels. Auf der 3 gehen wir mit Zach Salius, auch mal wieder. 18 Punkte, 3 Rebounds, klingt erstmal nicht so spektakulär, dafür hocheffizient agiert, kaum Fehlwürfe sich geleistet und einen Plus-Minus-Wert von plus 39 aufgelegt bei diesem Blowout zugegebenermaßen gegen Bamberg. Auf der 4 Jeff Garrett von den Niners Chemnitz, 20 Punkte, 5 Rebounds, er ist extrem konstant, extrem solide, macht auch wenig Fehler. Echt eine gute Verpflichtung, die Niners da getätigt haben. Und diesmal ist er dabei auf der 5.
Er ist dabei.
Endlich, er hat es geschafft. Thomas Kennedy, Telekom Baskets Bonn. Er ist hartnäckig geblieben, seine Hartnäckigkeit hat sich ausbezahlt. Wir haben ihn vorher schon gelobt. Effektivster Mann beim Overtime-Sieg der Telekom Baskets. 19 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists. Er macht die Starting 5 des 20. Spieltags komplett.
Und wir haben es auch geschafft, uns von der Telekom Baskets Bonn Fans Schelte endlich so ein bisschen zu befreien. Es hieß ja immer, oh, der muss doch da rein. Wie könnt ihr den nicht nehmen? Liebe Bonner, ihr habt's geschafft. Unser Herz ist weich geworden.
Na, es lag nicht an unserem Herzen. Es war schon Thomas Kennedy mit seiner starken Leistung. Und diesmal muss man auch sagen, er hatte Glück in Anführungszeichen, dass kein anderer Center wie ein Gebo, wie ein Ibaka, wie ein Thiemann und so weiter so extrem gut performt haben, wie es in den vergangenen Wochen oft der Fall war.
Ja, entsprechend also Thomas Kennedy auf der 5 bei unserer Big Starting 5. Und dann haben wir jetzt für euch natürlich noch zum Abschluss ein spannendes Thema. Wie immer, hier ist für euch
der Tipico-Tipp der Woche.
Tipico-Tipp der Woche. Robert, zuletzt, wir haben es schon gesagt, haben wir ungefähr ellenbogentief ins Klo gegriffen beim letzten Tipp. Das war nicht so richtig gut von uns, aber wir sind keine Hellseher. Wir wurden auch übrigens unter dem Ergebnis von Bamberg verlinkt auf Instagram.
Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Genau. Weiter geht's. Genau. Völlig egal. Neuer Spieltag, neues Glück. Wir haben uns eine Partie rausgesucht, Stucky. Basketball Löwen Braunschweig gegen den Syntanix MBC findet gleich am Erscheinungstag dieses Podcasts, am Dienstagabend, statt. Wir tippen auf den 5. Sieg in Folge für die Basketball Löwen und zwar mit insgesamt 6 Punkten Differenz gegen den MBC, der jetzt gegen die Bayern, auch was die Intensität anging, trotz der individuellen Unterlegenheit nicht überzeugt hat. Da trauen wir den Braunschweigern einen Heimsieg zu. Es wäre der 5., wie gesagt, in Folge.
So ist es. Das also unser Tipico-Tipp der Woche.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Und damit dürfen wir uns dann auch verabschieden, zumindest vorerst aus dieser Woche. Ihr werdet nochmal von uns hören. Wir haben das ja schon angekündigt, denn neben Belém, Mallorca oder Paris wird es in dieser Woche dann auch um München gehen, um das Top 4. Mit einem Gast werden wir euch da perfekt drauf vorbereiten, ein Experte, der bei uns an Bord ist. Und dann freuen wir uns da sehr drauf. Erstens auf die Folge, die dann wahrscheinlich am kommenden Donnerstag erscheinen wird oder dann allerspätestens aufs Top 4. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir. Robert, du bist heiß, oder?
Ich bin sehr gespannt. Also ich sehe im ersten Halbfinale klar die Bayern vorne. Aber Ulm gegen Alba, wüsste ich nicht, auf wen ich setzen sollte. Ich würde der aktuellen Verfassung eher die Berliner einen Ticken vorne sehen, auch noch der Verpflichtung von Hermannsson. Aber ich glaube, das wird ein Basketballfest. 2 Spiele am Samstag, dann das Finale am Sonntag. Der Rahmen ist gut. Es kommen viele Legenden nach München. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Wochenende. Und ja, wir haben den ersten Titel, der vergeben wird in der laufenden Saison.
Und du musst nicht nach Oldenburg fahren, 800 Kilometer noch nach der Schule am Freitagabend, um Kneipentalk zu machen.
Diesmal wären ja Ferien, da hätte ich jetzt Zeit für solche Späße, aber ich bin auch nicht böse, wenn ich mit dem Rad zur Halle fahren kann.
Umweltbewusster Robert Häusel, wunderbar. Dann macht's gut, schreibt uns, falls ihr was auf dem Herzen habt, an podcast@big-basketball.de oder uns an uns direkt, gerne per Instagram oder X. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns diese Woche nochmal, wie angekündigt. Macht's gut, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.